Hier ist Radio Ginseng. Hier ist Finsterwalde. Hier ist das Studio F.
Herzlich willkommen aus dem Studio F in Finsterwalde. Heute haben wir eine ganz spannende Sendung für Sie. Das Studio F hat mit Schülerinnen der Grund- und Oberschule Massen im Jahr 2025 ein Hörspiel produziert. Höhepunkt für die Kinder war, dass sie es am 22. November vor ihren Eltern und Angehörigen live aufführen durften.
Es ist Gongschlag, 15 Uhr. Ich freue mich, Sie hier im Ringcafé der Familie Schiller begrüßen zu dürfen. Es ist ein geschichtsträchtiger Ort und wir freuen uns, dass wir als Radio Ginseng mit unserer Lust am Leben etwas geschaffen haben, nämlich Alte und Junge zusammenzubringen und etwas wieder beleben zu können. Sie haben am Einlass Frau Schiller und Herrn Schiller kennengelernt, denen wir ganz herzlich danken, dass wir hier sein dürfen. Und Sie haben uns, ich habe so gesagt, das ist wie Weihnachten heute hier, diesen Empfang bereitet, dass wir uns alle an dem Nachmittag sehr wohlfühlen und eine schöne Stunde haben. Ich freue mich auch, dass am hinteren Tisch zwei mir bekannte Frauen Platz genommen haben. Das ist einmal Frau Waltraud Schönberg, deren Mann zu diesem Märchenbuch, das ebenfalls der Vater von Herrn Schiller geschrieben hat, diese Bilder gemalt hat und dieses Buch gestaltet hat. Deshalb freue ich mich, Waltraud, dass du hier bist, um auch mal zu sehen, wer so alles zusammenkommt. Und dann sitzt neben dir Frau Karin Melzer, die den Finsterwaldern bekannt ist als Spatzenmutti, mit der wir auch schon im Radio eine tolle Sendung machen durften. Aber Herr Schiller hat gesagt, dass Frau Melzer diejenige war, die aus diesem Buch hier als erste vorgelesen hat. Also so schließt sich der Kreis für alle ein bisschen. Wir haben eine kleine Zeitreise gemacht und überlegt, wie kam es denn zu diesem Zusammentreffen? Im Frühjahr letzten Jahres durfte ich mit Herrn Schiller zwei Sendungen für unser Radio machen. Und Herr Schiller ist so jemand, der dann sagt, ich habe da mal eine Idee. Und nachdem die Sendung gelaufen waren, hat er sich bei uns gemeldet und gesagt, mein Vater hat mal Hörspiele gemacht. Und haben Sie nicht Kinder, mit denen diese Hörspiele wiederbelebt werden können? Na, ich habe ja keine Kinder mehr in dem Alter, bin auch nicht mehr in der Schule. Ich war auf der Suche, welche Schule da einsteigen würde und bin doch wieder in meiner Stammschule Massen gelandet und habe dort Sandra Stephan kennengelernt vor fast einem Jahr zum Vorlesewettbewerb der Schule. Dann haben wir uns unterhalten und Frau Stephan sagt, oh, ich habe da so Mädchen, die würden gern mal einen Podcast machen. Ihr habt doch die Technik im Studio. Ja, haben wir. Und bevor das alles ins Laufen kam, waren die Hörspiele da. Und dann kamen die drei Hörspiele zu den Mädchen. Damals waren das noch 8. Heute sind welche krank. 2 haben im Laufe der Zeit gesagt, nee, das ist nicht mein Ding. Ist ja auch in Ordnung, wenn man das dann sagt. Und damit hat sich das alles zusammengefunden. Aber so sind wir heute alle hier in diesem Raum und können etwas erleben, was über ein halbes Jahr gewachsen ist. Und wie das gewachsen ist, dazu wird Frau Stephan etwas sagen.
Frau Engel kam an einem Montag, will ich nicht vergessen, oder war es ein Mittwoch, mit vielen, vielen Blättern in die Schule und hat uns ihre Hörspiele gezeigt. Und relativ schnell habt ihr euch für genau dieses Hörspiel entschieden. Ich weiß noch, dass das nicht lange gedauert hat. 10 Minuten? Ja, wir haben kurz reingelesen, die ersten 2 Seiten, und dann war, wir übernehmen den Fall, auf jeden Fall eure allererste Wahl. Und das Lustige ist, wir haben ja jetzt hier 4 Mädchen und wir hatten auch von Anfang an Mädchen, also unsere beiden Jungs, die sich am Anfang so ein bisschen dafür interessiert haben bei uns in der Schulbibliothek, die sind ganz schnell abgesprungen. Ich glaube, die haben wir so ein bisschen aufgrund unserer weiblichen Präsenz verschreckt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die eine halbe Stunde da und dann nein, lieber doch nicht. Und wir haben halt festgestellt, die Geschichte handelt von drei Detektiven. Also erste Amtshandlung, wir machen aus den Detektiven mal eben Detektivinnen. Also Sie sehen schon, das Hörspiel entstammt ja, da wird Herr Schiller gleich noch einiges dazu erzählen, aus den 50er Jahren, glaube ich. Das heißt also, die Sprache war auch etwas anders und das waren so unsere ersten beiden Stunden, dass wir praktisch auch einige Wörter umgeändert haben, die die Mädchen heute gar nicht mehr kannten. Wisst ihr noch, was Bosnickel ist? Vielleicht finden die Zuhörer und Zuhörerinnen nachher raus, was wir dafür genommen haben. Also wir haben dann auch diverse Wörter ausgetauscht. Wir haben also so ein bisschen dieses Hörspiel zu eurem Hörspiel auch gemacht. Auf jeden Fall, ja, muss ich wirklich sagen, wie großartig ich das finde, dass wir jetzt hier am Ende nach so einem halben Jahr echt sitzen und das wirklich vollziehen, worauf wir von Anfang an hingearbeitet haben. Und wenn wir diese Motivation, glaube ich, nicht gehabt hätten, dass wir hier am Ende des Jahres mal stehen wollen, weiß ich nicht, ob wir es durchgehalten hätten, weil Durchhaltevermögen brauchten wir manchmal zwischendrin ganz schön. Ja? Wir haben uns einmal in der Woche getroffen und es kommen ja auch noch mehr zu uns in die Schulbibliothek und schmeißen sich auf die Sitzsäcke und chillen. Und ihr standet dann da mit den Heftern und habt Sprechproben gemacht und gelesen und versucht, eure Stimmen zu formen und auch ja, Emotionen reinzubauen. Wir hatten dann immer so lustige Aufwärmspiele. Einen Satz und dann sollte man den zum Beispiel traurig sprechen oder gelangweilt sprechen oder kichern sprechen. Da haben wir immer sehr viel gelacht dabei. Wir haben nicht nur einfach gelesen, wir haben auch so ein bisschen geübt, was vielleicht auch mal andere im Theater machen. Spannend war auch, als wir im Keller waren, im Schulkeller beim Hausmeister und Geräusche aufgenommen haben. Sie glauben gar nicht, mit welchen einfachen Sachen man sehr, sehr, sehr coole Geräusche machen kann. Aber das wird man dann nachher auch hören. Und ja, was muss ich noch sagen? Also, wie gesagt, ihr habt meinen absoluten Applaus schon jetzt dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr das durchzieht. Auf jeden Fall. Genau. Vor allen Dingen, dass ihr auch so mutig seid und das vor so einem doch großen Publikum in so einem schicken, tollen Raum macht. Aber wir haben ein tolles Publikum und ich glaube, das kann nur gut werden. Und vor allen Dingen müssen wir auch noch, das heißt müssen wir, dürfen wir auch noch, euren Klassenlehrer, Herrn Müller, und euren Co-Klassenlehrer, Herrn Stefan, begrüßen, die sich das Ganze auch nicht entgehen lassen. Und ich glaube, da müssen wir auch noch mal vielleicht gucken, ob es noch so zur Belohnung, vielleicht müssen wir mal mit den Deutschlehrern reden, ob man da nicht irgendwie eine mündliche Note noch verteilen kann. Für dieses Engagement, dass ihr hier Samstagnachmittag sitzt und uns hier so ein Hörspiel präsentiert, oder? Herr Müller, da gehen wir mal. Da reden wir mal. Das kriegen wir hin. Okay. Auf jeden Fall wünsche ich uns allen ganz viel Vergnügen. Das wird auf jeden Fall sehr gut gleich. Und jetzt sind wir gespannt, was Herr Schiller uns erzählt über die Geschichte dieses Hörspiels.
Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Wir sind hier im Haus meiner Urgroßeltern, also das ist tatsächlich lange in Familienbesitz, seit 120 Jahren dieses Gebäude, und wir haben hier schon manche Veranstaltungen gemacht, aber noch nicht so eine. Und insofern freuen wir uns ganz besonders, dass wir hier heute ein ganz tolles Publikum haben. Und die erste Frage an euch ist, habt ihr einen Fernseher zu Hause?
Ja.
Genau, ich habe erst, als ich 7 Jahre wurde, einen Fernseher zu Hause vorgefunden. Vorher habe ich mit dem Radio gelebt. Das muss man sich mal vorstellen, ist heute wahrscheinlich schwierig vorzustellen. Heute hat man auch vielleicht auch ein mobiles Gerät, wo man auch fernsehen kann. Meine Welt war das Radio. Ja, und das war tatsächlich 7 Jahre lang meine Welt, und ich habe mal einen O-Ton mitgebracht.
Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
Der Onkel Tobias vom Rias ist da, was wird er wohl heute uns bringen? Er bringt uns zum Lachen, denn Freude uns machen, erzählen und spielen und singen. Die Rias-Kinder besuchen Onkel Tobias.
Das war die Ankündigung einer Sendung im RIAS Kinderfunk. Ja, und das klingt natürlich so ein bisschen wie aus einer anderen Welt, rauscht auch und knistert auch ein bisschen, ist auch ein bisschen verzerrt. Aber viele Jahre habe ich halt auch RIAS Kinderfunk gehört und da wusste ich zum Teil noch gar nicht, dass mein Vater ein Märchen für den RIAS Kinderfunk geschrieben hat. Er war auch Lehrer übrigens. Er wurde Lehrer in dieser Zeit, hat studiert an der Humboldt-Uni und dann an der Freien Universität und irgendwie war ihm das Schreiben schon näher gelegt worden in der Jugend. Er hat Theaterstücke geschrieben an seiner Schule und hat sich dann eben entschieden, noch während seines Studiums ein wenig Geld zu verdienen. Und dieses Geld entstammte dieser Hörspiele, die im Kinderfunk dann gesendet worden sind. Das fing in den 50er Jahren an, 56 war das erste Stück. Das, was wir heute hören, ist von 57, also fast genau vor 70 Jahren. Und das ist schon erstaunlich, ja, und deshalb kommt es ja auch daher, dass einige Worte so ein bisschen auch aus der Welt gefallen sind, die dort in diesem Hörspiel verwendet werden. Er hat bis Anfang der 70er Jahre diese Hörspiele geschrieben. Diese Hörspiele waren ganz unterschiedlich. Das waren zum Teil so kleine Detektivgeschichten, zum anderen waren es dann aber auch zunehmend noch mehr Märchen. Und aus 8 dieser Geschichten ist damals dieses schöne Märchenbuch geworden, was mit den Illustrationen von ihrem lieben Mann entstand. Und unsere Jungs waren damals noch ganz klein, 4 und 6 Jahre alt, und die haben dann auch Einfluss genommen auf die Illustrationen. Das ist auch schön, wenn man ein Märchenbuch machen kann und die Kinder dann selber auch ein bisschen mit dem Illustrator überlegen kann, wie soll es denn nun werden. Also hier sieht man zu jeder Geschichte, deshalb sind es eben 8 Bilder plus ein Titelbild. Die Detektivgeschichte selber ist eben eine der älteren. Ich freue mich, dass es die Detektivgeschichte geworden ist. Freut mich, dass ihr daran Spaß gefunden habt. Und jetzt stellt sich wahrscheinlich noch die Frage, dieses Hörspiel ist unter dem Namen Werner Walter entstanden. Und jetzt fragt man sich, was hat Werner Walter mit Schiller zu tun? Mein Vater hieß Joachim Schiller, aber das ist sein zweiter und dritter Vornamen. Er hat sich tatsächlich nach seinem zweiten und dritten Vornamen genannt. Werner Walter hieß eigentlich Joachim Werner Walter Schiller. Die damalige Chefredakteurin des RIAS, die hat hier in dem Buch, in dem Vorwort, einen Mini-Anteil dazu geschrieben. Und ich zitiere mal daraus. Der Verfasser nennt sich Werner Walter. Aber warum er nicht unter seinem wahren Nachnamen an die Öffentlichkeit gehen wollte? Aus Bescheidenheit, um nicht den Eindruck zu erwecken, dem großen Kollegen Schiller Konkurrenz machen zu wollen? Kurz, hier ging es um die erste Geschichte, dem Karpfen Kullerauge, so war das die erste Geschichte, die Silvester 56 erschien, folgten viele weitere Geschichten, Hörspiele und Buchbearbeitungen, später auch Märchen. So wurde Werner Walter Joachim Schiller eine Art Hausautor beim RIAS Kinderfunk. Jetzt seid ihr bestimmt schon ein bisschen aufgeregt. Das dachte ich mir. Wirklich? Deshalb will ich jetzt auch gar nicht weiter erzählen. Ich würde mich freuen, wenn wir hier einen schönen Nachmittag verbringen. Wir haben dann neben dem, was wir gleich hören werden, wo wir bestimmt auch ein bisschen gespannt sind, weil es ja eine Detektivgeschichte ist, dann aber noch Kaffee und Kuchen für jedermann. Also bitte nicht gleich rausstürzen nach dem Märchen. Es kann dann noch entspannt zu Ende ausklingen. Und so wünsche ich uns allen gutes Gelingen. Und vielleicht hole ich ja noch mal einmal den Ordner raus und dann gibt es noch eine andere Geschichte. Also viel Spaß uns allen.
Es war stockdunkel. Der Wagen raste mit 200 Sachen durch die Nacht. Jack, die rechende Hand, saß gefesselt zwischen zwei Banditen. Da hatten sie schon den Hafen erreicht. Ein Boot lag am Ufer. Jack wurde hineingehoben, aber blitzschnell
drehte er sich.
Halt den Mund, ich lese jetzt. Blitzschnell drehte er sich zur Seite. Platsch, platsch, und er verschwand im Wasser. Die Banditen fluchten.
Entschuldigt bitte, wenn ich mich jetzt einschalte, aber ich will euch doch wenigstens sagen, wo wir uns befinden und wer die Mädchen sind, die da so aufmerksam ein Heft von Jack die rechte Hand lesen. Also, stellt euch einen großen Lagerraum vor, in dem viele Säcke aufeinander liegen. Das sind Zuckersäcke. 2 Zentner wiegt einer. Und auf diesen Zuckersäcken sitzen auf der einen Seite Lena und Marie und auf der anderen Olivia. Olivia ist die älteste von ihnen. Sie ist Verkäuferin in dem Geschäft, zu dem der Lagerraum mit dem Zuckersäcken gehört. Lena ist ihre kleinere Schwester und sie ist Lehrling in dem Geschäft. Und Marie? Marie ist die Enkelin von Herrn Landmann, dem das Geschäft gehört. Marie ist erst 12 Jahre alt. So, nun kann's weitergehen. Ach nein, ich muss euch noch sagen, dass Lena und Marie Freundinnen sind und dass beide sich ständig mit Olivia kampeln. Und außerdem müsst ihr noch wissen, dass alle drei jetzt Mittagspause haben.
Jack hatte das Ufer erreicht. Er kletterte an Land, da stand plötzlich eine dunkle Gestalt vor ihm. Pfeifenhaini, sein treuer Gehilfe. Ah, da sind sie, seufzte Pfeifenhaini. Sofort stieg Jack in den bereitstehenden Wagen. Pfeifenhaini gab Gas. Chef, sagte er dann, Chef. Interessanter Fall. Juwelendiebstahl im Keller des Millionärs. Sofort hin, befahl Jack grimmig, und auf seiner Stirn traten zwei steile Falten auf. Ah, wusste Pfeifenhaini, sein Chef war auf 180. Ich übernehme den Fall, knurrte Jack. Dann lachte er wütend.
So ein Quatsch.
Lass doch dein dummes Gelach, Olivia. Du brauchst ja nicht hinzuhören, wenn's dir nicht passt.
Ist das komisch. Da springt euer Jack ins Wasser und ist dabei noch gefesselt und kann trotzdem schwimmen.
Das geht dich einen feuchten Furz an.
Und kaum ist der Jack an Land, platschnass natürlich, da ist auch schon der Pfeifenhaini da. Mit einem Wagen, natürlich.
Du sollst aufhören.
Und Jack, der gefesselte Jack, der plitschnasse, gefesselte Jack, der übernimmt gleich einen neuen Fall. Nee, sowas.
Du bist der größte Dummkopf, den es auf der Welt gibt, damit du's weißt.
Holla, die ziehen ja ganz schön vom Leder. Aber lassen wir sie. Mir ist nämlich noch was eingefallen, was ich euch sagen muss. Lena und Marie lesen nicht das erste von Jack die rechte Hand. Nein, nein, das ist jetzt schon das 35. Daneben lesen sie auch noch andere. Aber Jack die rechte Hand lesen sie am liebsten. Das ist ein ganz toller Meisterdetektiv, der erlebt Abenteuer. Wisst ihr? Na, ich will lieber jetzt nichts sagen. Im 34. Heft jedenfalls war er bei der Jagd auf eine Verbrecherbande selbst gefangen worden. Die Verbrecher hatten ihn gefesselt und wollten ihn auf ein Schiff bringen und ihn draußen auf dem Meer ertränken. Aber wie ihr eben gerade gehört habt, ist es ihm am Anfang des 35. Heftes gelungen, den Verbrechern zu entkommen. Was anderes war ja auch nicht zu erwarten, denn wie hätte es ohne Jack weitergehen sollen? Jetzt fährt er nun mit Pfeifenhaini zu dem Millionär, dem die Juwelen aus dem Keller abhanden gekommen sind. Ah, da sind sie schon angelangt!
Jack betrachtete finster den aufgebrochenen Tresor des Millionärs. Einige Perlen lagen verstreut auf dem Boden herum. Jacks durchdringenden Blick hingegen nichts. Da sah er rechts vom Schaukelstuhl, auf dem blauen Teppich. Da sah er Blutstropfen, wusste er. Schnell nahm Jack aus seiner linken Hosentasche die Speziallupe und hielt sie über den roten Fleck.
Und, was dann?
Blutgruppe C, murmelte Jack triumphierend. Das kann nur Geierbob gewesen sein oder Jimmy die Winzbraut, lachte Jack.
Donnerwetter, eine Speziallupe?
Linke Aufwärtshaken gefällig, du.
Ach, lass sie doch, Lena. Lies weiter.
Da entdeckte Jack noch etwas. Neben dem rechten Bein des Schaukelstuhls lag das vom Mörder versteckte Messer. Jack zog es hervor und...
Und? Mach doch schneller!
Und bestreute es mit dem Spezialpuder, das er aus seiner rechten Hosentasche nahm. Da traten die Fingerabdrücke des Mörders deutlich hervor.
Wer war es? Geierbob? Oder Jimmy? Die Winzbraut?
Jack zog nun aus seiner linken Rocktasche einen winzigen Fotoapparat und fotografierte das Messer. Also doch, Geierbob, murmelte er befriedigt.
Der lacht ziemlich oft und nicht sehr schön, euer Jack.
Endlich geht Olivia weg. Wenn sie nicht meine große Schwester wäre, dann hätte sie schon längst zu Mus verarbeitet. Aber so muss man sich das blöde Gequassel gefallen lassen.
Ach, lies doch weiter.
Also doch, Geierbob, murmelte er befriedigt. Pfeifenhaini sah seinen Chef bewundernd an. Wie er das macht, solange es einen Jack gibt, dachte er, ist kein Verbrecher sicher.
Das glaube ich auch.
Kombiniere, sagte Jack. Kombiniere, das war das dümmste Stück, das Geierbob je gedreht hat. Kombiniere weiter. Geierbob kam nicht durch die Tür. Kombiniere vielmehr. Hier gibt's eine Geheimtür.
Klar, Mensch, durch eine Geheimtür.
Jacks scharfer Blick prüfte die Wände. Da erspähte er einen seltsamen Punkt in der Wand. Das ist die Geheimtür, sagte er. Dann lachte er.
Eine Geheimtür? Ach, auch das noch?
Bist du schon wieder da, Olivia? Bleib bloß draußen.
Soll ich euch sagen, wie es weitergeht? Jack, die rechende Hand, drückt auf den seltsamen Punkt und da öffnet sich die Geheimtür.
Mensch, noch ein Wort und ich leg dich um.
Na, lass mal, Kleine. Wollte dir nur sagen, dass es Zeit ist, wieder vernünftig arbeiten zu gehen.
Was? Die Mittagszeit ist schon vorbei?
Tatsache war, steck das Heft ein, Marie. Gehen wir vernünftig arbeiten.
Das ist eine tolle Geschichte. Was, Lena?
Klar, und wie der Jack das immer so schnell rauskriegt. Als wäre das gar nichts. Von dem kann sich die Polizei echt noch ein ganzes Stück abschneiden.
Wie schon am Vormittag gingen die beiden Mädchen jetzt in den Keller. Sie gingen an den großen Weinfässern vorbei bis zu einer Tür. Die öffneten sie. Und schon standen sie wieder vor dem Flaschenwerk. Es waren alles leere Flaschen von unterschiedlicher Größe. Herr Landmann hatte Lena aufgetragen, diese leeren Flaschen zu sortieren. Und Marie hatte sich bereit erklärt, ihrer besten Freundin dabei zu helfen. Da, jetzt fangen sie schon an. Also, das muss man den beiden ja lassen. Arbeiten können sie. Ruckzuck, ruckzuck. Das geht wie geölt. Hört doch. Eine Stunde vergeht. Da richtet sich Lena einmal auf. Das Kreuz scheint ihr ganz lahm zu sein vor vielen Bücken.
Oh, ganz schön anstrengend, was? Ich bin... Was ist denn das?
Lena steht direkt vor der Kellerwand. Jetzt stellt sie sich auf die Zehenspitzen und starrt. Und starrt in ein Loch. Da muss wohl früher mal ein Rohr durchgegangen sein. Durch die Mauer. Aber es ist nicht mehr da. Nur ein Loch. Und das geht ziemlich tief in die Wand hinein. Es sind nämlich sehr dicke Mauern hier im Keller. Jetzt greift Lena mit einer Hand in das Loch.
Marie, Marie, komm mal her. Ich habe was entdeckt.
Was denn, Lena? Was denn? Och, das ist doch bloß eine olle Fischdose.
Abwarten. Erst abwarten und dann Tee trinken. Hier ist noch mehr.
Noch eine Dose? Was willst du mit dem Zeug? So ein Quatsch.
Hier und hier und...
Mensch, Lena!
Was denn?
Ob hier eine Räuberbande gehaust hat?
Kombiniere, du bist ein Esel.
Na, eingebrochen ist hier bestimmt jemand. Glaubst du?
Ach nee, was du nicht sagst. Meinst denn, ich würde sonst meine kostbare Zeit dafür opfern? Ach, sieh da, das ist ja...
Ein Zettel! Was steht denn drauf?
Zahlen, nichts als Zahlen.
Du, das ist bestimmt eine Geheimschrift.
7, 9, 16, 1, 19, 4, 22.
Mensch, wie bei Jack, der rechnen Hand. Im vorigen Heft, da gab's auch eine Geheimschrift. Ob das die gleiche ist?
15, 3, 10, 8, 5, 26.
Du, ob mein Vater hier seine Schätze aufbewahrt hat?
Oh, jetzt halt doch bloß mal die Luft an. Du quasselst ja, dass einem ganz übel werden kann. 2, 5, 7, 19.
Was würde wohl Jack, die rechte Hand, jetzt sagen?
Den Fall übernehme ich.
Nein, ich übernehme den Fall.
Du einen Fall übernehmen? Du bist ja ein kriminalistischer Säugling. Dich kann man höchstens als Gehilfe gebrauchen.
Gehilfe heißt das?
Weil du meine Freundin bist. Du bring mich nicht auf die Palme mit deinem Verbessern.
Naja, ist schon gut. Ich mach den Pfeifenheini. Und du bist Jack, die rechte Hand.
Okay, fangen wir mit den Untersuchungen an. Pass doch auf, keine Spuren verwischen. Kombiniere, meinem scharfen Blick entgeht nichts. Wo fange ich nur an? Marie, wo fängt Jack immer an?
Na, der guckt doch immer erst nach, ob er was sieht.
Das mache ich ja auch. Da, ein roter Fleck auf der Erde.
Was machst du denn jetzt?
Blutstropfen. Los, Pfeifenheini, hol mal die Lupe. Muss sehen, welche Blutgruppe. Kombiniere. Unbequeme Lage, aber der Verbrecher entkommt mir nicht. Huch! Ach du meine Güte, habe ich den Schreck gekriegt. Marie?
Nee, nicht Marie. Ich bin's. Was machst denn du da auf dem Boden? Hast du auch einen Blutfleck gefunden, wie Jack in eurer komischen Geschichte?
Ach, du bist, ich habe gedacht, ich bin ausgerutscht aus so einer dämlichen Flasche.
Ach, das tut mir aber leid. Hast du dir wehgetan? Und ich dachte schon, du hättest einen roten Fleck gefunden, wie Jack. Übrigens, was ich noch sagen wollte, getrocknetes Blut ist gar nicht rot. Naja, wenn du dir nicht wehgetan hast, dann kann ich ja wieder gehen. Muss nur Sauerkraut holen.
Verhauen müsste man dich, du Pflaume.
Ich hab... Was ist denn los, Lena?
Nichts. Ich habe nachgedacht. Gib mal die Lupe her. Und pass auf, dass niemand kommt.
Ist gut. Ich stell mich an die Tür.
Ja, so... Oh, so ist es bestimmt.
Weißt du es schon? Welche Blutgruppe?
Ja, Blutgruppe C bestimmt. Was gibt es denn eigentlich noch für welche?
Na, A und B sicher doch.
Nein, aber es ist C.
Wie in unserem Heft. Juwelendiebstahl im Keller des Millionärs.
Lena steht auf, klopft sich die Hose ab.
Wo ist das Messer?
Das Messer?
Da liegt es. Da neben dem rechten Bein von dem Stuhl da.
Wie in unserem Heft. Juwelendiebstahl im Keller des Millionärs.
Bist du ruhig, olle Quasseltante. Los, geh Puder holen. Habt ihr Spezialpuder?
Ich glaub schon.
Na dann mal ein bisschen Galopp. Oh, ist das anstrengend. Hätte ich gar nicht gedacht. Wenn ich bloß wüsste, ob das wirklich Blutgruppe C ist. Woran erkennt man das bloß? Mit einer Lupe? Aber es wird schon stimmen. Marie darf jedenfalls nicht merken, dass ich's eigentlich nicht weiß.
Was hast denn da, Marie?
Olivia, ich... Nichts hab ich.
Na hör mal, du hast doch was in deiner Hand.
Du spinnst ja. Was stehst denn eigentlich hier rum?
Ich stehe eben hier.
Du, das sag ich meinem Großvater, wenn du hier so rumstehst. Hier ist das Puder. Du, deine Schwester stand eben oben.
Hab ich gehört. Die schlage ich nochmal windelweich. Na, wird schon gehen. Marie, du bleibst an der Tür stehen. Und wenn meine Schwester kommt, dann...
Aber schlagen tue ich sie nicht. Jetzt ist sie weg.
Reicht wirklich wie ein Säugling das Puder?
Siehst du was? Fingerabdrücke?
Lena streut unaufhörlich Puder auf das Messer, sodass es ganz weiß wird. Fingerabdrücke sind aber nicht zu erkennen. Lena fühlt sich gar nicht mehr wie Jack die rechte Hand. Was soll sie nur Marie sagen? Da fällt ihr plötzlich etwas ein. Sie drückt ihren eigenen Daumen ein paar Mal auf den Griff des Messers ab. Marie kann das nicht bemerken.
Klar, natürlich sehe ich Fingerabdrücke. Ganz deutlich.
Zeig mal! Mensch, das sind Fingerabdrücke.
Kombiniere. Jetzt sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Die Fingerabdrücke zeigen mir...
Geierbob war's, nicht wahr? Mensch, dann hat ihn Jack noch nicht gekriegt. Aber wir fangen ihn bestimmt.
Ja, wir fangen ihn. Die glaubt mir alles. Was mache ich nur?
Was sagst du?
Nichts. Ich kombiniere gerade. Wenn ich bloß wüsste, was ich jetzt machen soll. Also kombiniere, Geierbob kam nicht durch die Tür. Es wird schon stimmen. Kombiniere, hier gibt's eine Geheimtür.
Aber wo?
Wollen mal sehen. Dort, guck mal dort, Marie. Da ist ein Fleck an der Wand. Da über den Flaschen.
Ja, ich sehe. Das ist bestimmt der Knopf für die Geheimtür. Drück mal drauf.
Ich komm nicht ran. Die Flaschen stehen davor.
Pass auf, da kommen noch mehr.
Da kann die Geheimtür nicht sein.
Jack hätte das aber vorher gewusst.
Du kriegst gleich eine geklatscht, wenn du nicht ruhig bist.
Wo ist denn aber nun die Geheimtür?
Ich muss mich mal einen Augenblick hinsetzen, Marie. Such sie doch inzwischen, ja?
Klar, mach ich. Mensch, ich sehe den Knopf. Da drüben, gleich neben dem Loch. Ein roter Fleck. Was ist denn das? Hilfe, das ist Blut. Blut!
Marie, das ist kein Blut. Das ist Tinte, rote Tinte. Und der Knopf, das ist ein Stück Schwamm.
Ein Stück Schwamm? Rote Tinte?
Ja, ich sag's dir doch.
Du, dann war das nur ein Bluff von Geierbob? Aber wir werden ihn zur Strecke bringen.
Ja. Ich werd hier noch verrückt.
Was sagst du?
Ich habe gesagt, du sollst mal Heft 34 von Jack der rechten Hand holen. Da steht doch die Geheimschrift drin. Vielleicht ist es ja die richtige. Dann können wir wenigstens den Zettel entziffern.
Gut, mache ich.
Du, und gib mir gleich mal das Heft von heute. Du hast es doch eingesteckt.
Hier, und ich gehe jetzt.
Aber das Detektivspiel jetzt langsam satt. Gar nichts klappt. Und überhaupt ist alles komisch. Ich muss noch mal sehen, wie es weitergeht in dem Heft. Das ist die Geheimtür, sagte er. Dann lachte er. Jack drückte auf den seltsamen Punkt. Knarr, da öffnete sich die Geheimtür. Aber das hat doch Olivia vorhin schon gesagt. Und dabei kannte sie das Heft doch noch gar nicht. Das haben wir doch erst halb Mittag gekauft. Komisch. Also, naja, ich weiß nicht. Naja, weiter. Jack zieht seine Pistole. Dann geht er in den Gang vorwärts. Es ist stockdunkel. Da sieht er plötzlich... Geierbob! Zuckt es durch sein Gehirn. Tot, stellt er fest. Und nicht nur das, verhungert... Das ist ja eine schöne Überraschung.
Hier ist ist das Heft.
Was, wie? Ach so, zeig mal her. Verbrecherjagd bei Nacht? Ich habe sie schon.
Wen?
Na, die Geheimschrift natürlich. Sag mal die Zahlen von dem Zettel und ich suche die Buchstaben. Am besten, ich schreibe sie dann auf.
Gut, also fangen wir an. Ich bin vielleicht gespannt.
Und ich erst.
Ich fange an. 7.
M.
9.
E.
16.
I.
1.
S.
Du, es geht. Jetzt haben wir schon Mais.
Ja, jetzt haben wir schon Mais.
Unaufhörlich sagt Marie Zahlen an und Lena sucht die entsprechenden Buchstaben dafür. Aber sie ist nicht mehr so recht bei der Sache.
19.
I.
4. Mensch, Lena! Pennicht! 4, hab ich gesagt.
4. Achso, ja, 4. 4 ist E.
Lena denkt nämlich an Gaia Bob, der mausetot ist. Sie denkt an die Speziallupe und den Spezialpuder. Sie denkt an die rote Tinte. Und sie denkt außerdem an Olivia. Was hat sie nochmal im Zuckerlager gesagt?
Ist das komisch. Da springt euer Jack ins Wasser und ist dabei noch gefesselt und kann trotzdem schwimmen.
Lena! Lena! Nun pass doch auf!
Ja, was?
Und kaum ist der Jack an Land, platschnass natürlich, da ist auch schon der Pfeifenhaini da.
22, 22, 22.
G.
15.
T.
Donnerwetter, eine Speziallupe?
Auch noch eine Geheimtür?
Lena! Lena! Schläfst du denn? Zeig doch mal her, was wir schon haben. Meisterdetektive, ihr seid angeführt worden. Aber nicht von Gaia Bob, sondern von mir. Von mir. Ich habe die Dosen in das Loch getan. Ich habe den roten Fleck fabriziert. Es ist Rotwein. Ich habe das Messer unter den Stuhl gelegt. Was soll denn das heißen? Lena, verstehst du das?
Beinahe.
Na, ihr zwei beiden? Oh, ihr lest, wie interessant.
Ich...
Aber Lena, sitzt dir was im Hals? Ja? Du siehst ja gar nicht mehr aus wie ein Detektiv. Was ist denn los? Ach, ich weiß auch nicht. Lena ist mit einem Male so komisch.
So? Komisch bin ich? Dann werde ich dir mal sagen, was du bist. Eine ganz einfältige Ziege, damit du es weißt. Mir ist jetzt manches klar geworden. Detektiv werde ich nie mehr spielen.
Warum? Was heißt denn spielen?
So, dann sag mir doch mal, von wem die Fingerabdrücke auf dem Messer sind.
Na, vom Geierbob natürlich.
Falsch geraten. Von mir. Geierbob ist nämlich schon lange mausetot. Hier steht's, Seite 10. Da öffnet sich die Geheimtür. Jack zieht seine Pistole. Wo hat er die denn jetzt bloß her? Aus dem Wasser gefischt? Wie? Naja, Jack zieht seine Pistole. Dann geht er den Gang vorwärts. Es ist stockdunkel. Da sieht er... Es fällt mir jetzt erst auf. Wenn es stockdunkel ist, dann kann auch Jack nicht sehen. Da sieht er plötzlich Gaia Bob, zuckt es durch sein Gehirn. Tot, stellt er fest. Und nicht nur das, verhungert? Schön was? Nicht nur tot, sondern auch verhungert. Mensch, sind wir Idioten gewesen. Olivia hatte schon ganz recht vorhin.
Gaia Bob ist tot? Idioten? Olivia hat recht? Rote Tinte? Fingerabdrücke sind von dir? Ja, aber...
Ja? Merkst du nun langsam was? Und genauso, wie wir uns durch Olivia haben ins Boxhorn jagen lassen, genauso haben wir uns durch diese blödsinnigen Hefte ins Boxhorn jagen lassen. Da stimmt doch gar nichts. Nichts. Als ob man, wenn man gefesselt ist, im Wasser schwimmen kann. So ein Quatsch. Als ob man mit einer Speziallupe feststellen kann, was für eine Blutgruppe es ist. Als ob ein Schaukelstuhl Beine hat. Wie es hier steht. Als ob... Was guckst du mich denn an wie so eine Eule, wenn's regnet? Marie, ist denn der Groschen immer noch nicht gefallen?
Doch, aber sowas muss einem doch erstmal gesagt werden. Allein wäre ich darauf nicht gekommen. Jetzt will ich bloß noch eins wissen. Wer hat uns denn nun bloß angeführt?
Puh, bist du von allen guten Geistern verlassen? Olivia war es natürlich. Sieh sie dir doch an. Sie guckt wie der Polizist von der Ecke, wenn er jemanden aufschreibt. Bist du jetzt zufrieden?
Na, das ist ja eine schöne Blamage.
Ich könnte mich ohrfeigen, 3 Tage lang und eine Nacht noch dazu, weil ich so blind war.
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung.
Olivia, wenn du auch eine prima Schwester bist, jetzt gib aber nicht schon wieder an, sonst kriegst du noch einen linken Aufwärtshaken. Und dann sagst du nichts mehr.
Dann sagst du nichts mehr.
Dann sagt ihr nicht mehr.
Den Fall übernehme ich.
Den Fall übernimmt die Polizei.
Ihr habt das wirklich ganz toll gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es geschafft habt, Herrn Schiller mal anzugucken. Der war am Radio mit seinen Gedanken. Und ich weiß nicht, ob Sie es mal versucht haben, die Augen zuzumachen. Es ist ja ein Hörspiel. Also ihr habt uns allen ein schönes Erlebnis beschert, aber vor allen Dingen eine tolle Leistung hier abgeliefert. Vielen, vielen, vielen Dank dafür erst einmal. Ihr dürft euch mal kurz setzen.
Mein Name ist Annalena.
Annalena, du hast zu unserer kleinen Hörspielgruppe gehört und ich frage dich, was hat dir Spaß gemacht?
Mir hat Spaß gemacht, dass es auch Essen gab, wenn ihr zum Beispiel irgendjemand Hunger hatte oder so. Genau wie bei Trinken. Manchmal, ich meine, das tut ja ein bisschen weh, wenn man die ganze Zeit steht manchmal. Aber eigentlich war es sonst eigentlich ganz cool, ja.
Was hast du gelernt in dieser Zeit?
Ich habe gelernt, dass ich halt besser sprechen kann. Also zum Beispiel, wenn ja, halt besser sprechen hat, ja.
Wie habt ihr denn das Sprechen geübt?
Also am Anfang haben wir erstmal so eine Zungenbrecher hier gemacht und dann haben wir halt erstmal angefangen zu lesen, Nadja.
Dann höre ich jetzt bitte mal einen Zungenbrecher.
Okay. Hennigs Hanne hängt Hutricks Henne ab.
Welche schöne Erinnerung nimmst du aus diesem fast Dreivierteljahr Hörspielarbeit mit?
Ich nehme mit, dass halt wir immer dahin gelaufen sind, hat das auch Spaß gemacht, obwohl es ein bisschen anstrengend war mit den Rucksäcken, aber eigentlich war es sonst cool. Und dass ich halt besser sprechen gelernt, also besser so zu reden zu können, ja.
Dankeschön. Wer bist du?
Ich bin Annelie.
Was hat dir bei dieser Hörspielproduktion Spaß gemacht?
Dass ich zum ersten Mal von einem Mikrofon sprechen konnte und im Radio dann auch richtig bin, also in den Medien.
Hast du etwas gelernt in diesem Dreivierteljahr?
Ja, ich habe gelernt, dass ich nicht mehr so viel Angst haben brauche, wenn etwas veröffentlicht wird.
Hast du es auch jetzt besser hingekriegt, vor der Klasse laut zu sprechen?
Ja, das war nicht mehr so schwer wie vorher.
Welche schöne Erinnerung nimmst du aus dieser Zeit mit?
Es gibt eigentlich viele schöne Erinnerungen, dass ich zum ersten Mal in so einem Hörspiel mitgemacht habe, weil das war ja sehr besonders, dass man das machen kann. Und ja, das war's. Ja.
Und von den Sprechproben darfst du uns jetzt mal eine Probe vorlesen. Du hast hier auch einen Zungenbrecher ausgesucht.
Ja. Vaters Falle fängt viele Fliegen, habe ich mir ausgesucht.
Und viele Fliegen fängt Vaters Falle. Dankeschön. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Jette.
Hallo Jette, ich freue mich, dass du uns so lange beim Hörspiel begleitet hast. Was hat dir Spaß gemacht in dieser Zeit?
Eigentlich alles, aber am meisten hat mir Spaß gemacht, dass ich auch was über das Sprechen beim Mikrofon gelernt habe.
Was hast du da gelernt?
Ich habe gelernt, wie man zum Beispiel mit Emotionen spricht.
Und kannst du uns da mal mit Emotionen so einen Lernspruch bitte vorlesen?
Reni lernt Leni rechts lang laufen.
Was ist das Schwierige an diesem Spruch?
Dass die Wörter fangen mit R und L an, hintereinander.
Und das dann im Mund zu sortieren, das macht ein paar Schwierigkeiten.
Ja.
Welche schönen Erinnerungen nimmst du denn aus diesem Dreivierteljahr Hörspielzeit mit?
Dass ich mit meinen Freunden zusammen sprechen konnte und auch eine neue Freundin dazu gewonnen habe durch dieses Hörspiel.
Gut, dann wünschen wir dir weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Bitteschön.
Hallo, ich bin Annalena.
Annalena, was hat dir in der Hörspielzeit Spaß gemacht?
Mir hat sehr viel Spaß gemacht, dass ich meine Freunde da hatte und auch was mit denen machen durfte und dass wir dort auch was essen durften und so. Ja.
Was hast du gelernt in diesem Dreivierteljahr?
Ich habe in diesem Dreivierteljahr gelernt, dass ich auch leise sein kann und auch richtig gut zuhören kann.
Nimmst du besonders schöne Erinnerungen aus dieser Zeit mit?
Auf jeden Fall. Die schönste Erinnerung ist, dass wir dieses Hörspiel jetzt in diesem Café in Finsterwalde vorstellen dürfen.
Und dass es dann auch gesendet wird bei Radio Ginseng.
Genau.
Und jetzt darfst du uns bitte noch einen der komplizierten Übungssprüche zum Anfang der Sprechproben vorlesen.
Okay. Vaters Falle fängt viele Fliegen, so.
So, nochmal ohne Fehler.
Vaters Falle fängt viele Fliegen.
Und was ist daran schwer zu üben?
Naja, man guckt halt so drauf und dann verschluckt man halt so ein Wort und dann ist das halt echt schwerer und so.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Hallo, ich heiße Celina.
Celina, du bist eine und ich glaube die größte und fast die älteste unserer Hörspielmitarbeiter. Was hat dir denn an dieser Produktion Freude gemacht?
Mir hat gefallen, dass wir so oft im Radiostudio waren, dass wir dort aufgenommen haben und natürlich auch die ziemlich lustigen Aufnahmen im Media Lab. Das Proben, ja, hat einfach alles übelst viel Spaß gemacht.
Was hast du gelernt in dieser Zeit?
Ich habe vor allem gelernt, freier zu sprechen und auch deutlicher vor anderen Leuten und wie es einfach so ist, wenn man so ein Hörspiel aufnimmt. Was alles für Arbeit und Übung braucht.
Das deutliche Sprechen habt ihr ja mit einigen Stolpersteinen immer geübt und du liest jetzt unseren Hörern einmal so einen Übungsspruch vor.
Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht.
Und Celina hat das jetzt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so schön langsam gesagt, damit Sie das jetzt auch noch einmal zu Hause üben können. Celina, gibt es noch etwas, wo du sagst, oh, das nehme ich für die große Zukunft für mich aus diesem Projekt mit?
Auf jeden Fall, dass ich sowas auch mal beruflich machen möchte, weil es wirklich unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ich mich jetzt auch einfach mehr dafür für Stimme und für Sprache interessiere. Und halt natürlich auch einfach das Gemeinsamkeit und wie man jetzt vor anderen Leuten gut und sauber spricht.
Du hast dir die große Mühe gemacht, das Hörspiel auch auf dein Tablet zu schreiben. Was hat dir denn diese Arbeit für Vorteile gebracht?
Also es war natürlich bei der Aufnahme besser, weil es hat diese Geräusche vom Umblättern waren einfach nicht mehr da. Sondern es war laut, dass man musste nur noch nach unten wischen und es macht sich einfach besser, weil irgendwann findet man sich im Heft dann nicht mehr richtig zurecht. Und auf dem Tablet hat man halt auch nur sein eigenes markiert und gleich die richtigen Formen und ohne Fehler einfach perfekt abgetippt. Das macht es doch um viel einfacher.
Vielen Dank, alles Gute für dich. Tschüss.
Tschüss.
Mit dieser Live-Aufführung ging auch für uns ein Radioabenteuer zu Ende. Ich möchte ganz herzlich den Mädels für die tolle Darbietung des Hörspiels danken. Ich danke auch Frau Stephan, die die Schülerinnen über die gesamte Zeit betreut hat. Unser Dank gilt dem Förderverein der Grund- und Oberschule Massen für die Unterstützung. Auch der Familie Schiller möchte ich danken für die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit, mit der sie uns aufgenommen haben. Nicht zuletzt danken wir den Eltern der Kinder für das Vertrauen, das sie uns geschenkt haben. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich wie immer mit den besten Wünschen für Sie, Ihr Ralf Engel.